Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Nämlich die UEFA. Die hat nämlich rechtliche Schritte gegen die Pizzawolke in Gießen. Da war nämlich eine Pizza, die hieß Pizza Champignons League.
Der Inhaber hat sich wahrscheinlich bedankt. Er sagte in einem Interview, die UEFA hat uns einen Elfmeter hingelegt ohne Torwart. Wir brauchten nur noch einlochen.
Es geht um Max Eberl. Werden deren psychologischen Bedürfnisse überhaupt beachtet? Oder denken wir uns, ach, die machen das schon irgendwie? Oder unterschätzen wir auch, was die für eine Arbeit leisten?
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Da sind wir wieder mit unserem, mit eurem natürlich absoluten Lieblingspodcast Sportbusiness Kompakt. Wir sind schon so eingespielt, ich glaube, ich muss gar nicht sagen, womit wir starten. Lass uns aber mal gucken, was wir in der vergangenen Woche so alles verpasst haben.
Unser Blick auf die Sportbusiness Woche.
Hallo auch von meiner Seite und wir beginnen mit der Bild am Sonntag. Nicht unbedingt ein Fachmagazin auch für den Sport, aber zumindest hat Donata Hopfen diesem Blatt ein Interview gegeben und hat dort zitatmäßig gesagt, jede Möglichkeit, jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringt, muss zu uns passen. Ich finde, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen. Sie schlägt Playoffs vor und möglicherweise ein Supercup in Saudi-Arabien. Was halten wir denn davon, Lennart?
Gar nichts. Nee, also vor allem, weil sie jetzt gerade erst, sag ich mal, so richtig angefangen hat. Sie muss ja erstmal die Basis hinter sich bekommen. Die Fans, das ist ja das, wovon alles lebt quasi. Natürlich ist es sinnvoll irgendwo, oder darum geht es natürlich auch, leider mittlerweile ist ja die Kommerzialisierung so weit vorangeschritten, dass es da prinzipiell darum geht, Geld zu generieren, damit man sportlich besser dasteht im internationalen Vergleich. Aber das am Anfang ihrer Karriere, sag ich mal, jetzt da zu sagen, ja, sehr unglücklich meiner Meinung nach. Was denkst du?
Sicherlich darf es keine Denkverbote geben und wenn jemand neu anfängt, neue Besen kehren gut, dann darf man da auch durchaus mal querdenken oder andersdenken oder vordenken oder was auch immer. Aber das ist natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie, wo alle hoffen, dass endlich die Stadien voll werden, da kommt die neue Chefin der Deutschen Fußballliga und sagt, ach, lass uns mal über Playoff nachdenken oder Supercup in Saudi-Arabien. Ja, ich habe bei LinkedIn mal eine Umfrage gestellt und die war eindeutig. 91% haben gesagt, das geht gar nicht, Blödsinn. Aber immerhin knapp 10% haben gedacht, nö, lass sie doch mal da mal weiterdenken. Werden wir verfolgen, oder?
Definitiv, aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ehrlich gesagt, es ist doch ein offenes Geheimnis, dass die Fußballfans diese Kommerzialisierung oder absolut gegen diese Kommerzialisierung sind. Und dann musst du doch am Anfang, wenn du gerade erst anfängst vor allem, wenn du schon Jahre im Amt bist und meinst, okay, ich muss jetzt was ändern, ist das okay, aber direkt am Anfang die, sag ich mal, die sehr emotionalen Fans und die Basis
gegen dich zu bringen. Die Quittung wird sie kriegen, weil die Fans lassen sich das nicht mit sich machen.
Ja, ich glaube auch. Bleiben wir mal beim Thema Fußball. Ein anderer Verband, nämlich die UEFA, die hat auch eine ganz lustige Geschichte. Die hat nämlich rechtliche oder juristische Schritte gegen die Pizzawolke in Gießen. Vor einer Woche ungefähr ging es los. Da war nämlich eine Pizza, die hieß Pizza Champignons League. Und da hat die UEFA sich irgendwie angegriffen gefühlt. Und ja, also für die Pizzawolke, glaube ich, besseres Marketing gibt es nicht. So viel Aufmerksamkeit. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal von der Pizzawolke in Gießen gehört hätte, wenn diese Geschichte nicht gekommen wäre. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die UEFA sich da so um so eine Kleinigkeit kümmert. Haben die Langeweile oder für keine anderen Sachen zu tun? Ich weiß es nicht. Gerd, was sagst du dazu?
Also der Inhaber hat sich wahrscheinlich bedankt. Er sagte in einem Interview und er hat wohl nach eigenen Angaben über 60 geführt, unter anderem auch mit der BBC. Er hat gesagt, Mensch, die UEFA hat uns einen Elfmeter hingelegt ohne Torwart. Wir brauchten nur noch einlochen. Es zeigt aber das Thema Markenrecht. Ne? Also wie weit ist eine Verwechslungsgefahr vorhanden zwischen Champions und Champignon? Da müsste man schon wirklich weit denken. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass selbst wenn sie die Pizza Champions League genannt hätten, ja, ist es immer, der Gegenstand dieses Unternehmens ist Pizza backen und UEFA macht Fußball. Das heißt also, da ist noch nicht mal der gleiche Gegenstand der Tätigkeit. Ich habe so eine ähnliche Situation noch in Erinnerung, schon etwas weiter zurückliegend. Da wollte die DSM das Thema, das Wort Olympia schützen. Ja, was meinen Sie, wie viele griechische Restaurants da gesagt haben, völliger Blödsinn. Man kann bestimmte Wörter und bestimmte Begriffe einfach nicht schützen. Die Telekom hat mal versucht, das T, den Buchstaben für sich zu schützen aus dem Alphabet.
Also, einfach mal aus dem Alphabet rauswischen.
So, genau. So. Und die UEFA hat sich jetzt ein bisschen rausgeredet nach dem Motto, ja, da war ein übereifriger Markenanwalt, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, aber wir können mit dieser Pizza ganz vorzüglich leben und hat dann Rückzieher gemacht.
Ja, ich frage mich aber, was die UEFA sich davon erhofft hat. Also das ist ja eher image-schädigend, das weiß man noch vorher, dass die Leute sich drüber lustig machen, dass man gegen so eine Pizzeria vorgeht.
Ja, ein drittes Thema ist natürlich die Olympischen Spiele in Peking und wir haben ja zum ersten Mal ein Duo, das die Fahne der deutschen Mannschaft ins Stadion getragen hat und das war ja bekanntlicherweise Claudia Pechstein und Francesco Friedrich. Zunächst mal könnte man sagen, yo, gute Entscheidung, Pechstein zum 8. Mal bei Olympischen Spielen, mehrmalige Olympiasiegerin, Francesco Friedrich, die Nummer 1 im Bob, alles prima. Aber die Frage, die man sich stellen kann, ist, wie kommt denn eine solche Wahl zustande? Macht das jetzt nur der neue DOSB-Vorsitzende oder wird das irgendwo im Hinterzimmer entschieden? Und da muss man sagen, nein, da gibt es zwei Wahlgänge. Der eine Wahlgang ist ein öffentliches Voting. Also du, ich, jedermann hätte dort an dieser Abstimmung teilnehmen können. Und es waren über 120.000 Menschen. Das ist die eine Wahl. Und dann gab es eine andere Wahl unter den Mitgliedern von Team D, also den Athletinnen und Athleten, die bei Olympia antreten. Und dann hat man beide Ergebnisse genommen und hat dann den Mittelwert gebildet. Und bei Claudia Pechstein kam raus 38,71% öffentliches Voting, 36,14% Voting Team Deutschland, Durchschnitt 37,43%. Wenn man aber jetzt nochmal einen Schritt weiter geht und guckt, was ist denn mit den Zweit- und Drittplatzierten? Da haben wir zum Beispiel Ramona Hofmeister, die ist ja Snowboard-Parallel-Riesenslalom-Fahrerin, immerhin Juniorenweltmeisterin. Die hat 49,4% unter ihren Kolleginnen und Kollegen bekommen, aber in Summe nur 34%, Platz 2. Und Nathalie Geisenberger, die viermalige Doppel-Olympiasiegerin im Rennrodeln, die kommt am Schluss nur auf 28%, weil sie praktisch im Voting von Team D zu gering eingeschätzt wird. Und ähnlich verhält es sich bei den Männern. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man es irgendwie quotet. Also nicht sagt, die sind gleichwertig, die öffentliche Meinung mit denen der Insider.
Welche müsste deiner Meinung nach denn wichtiger sein, die Insider oder die öffentliche Meinung? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen, wie man das hätte gewichten sollen am besten?
Also ich glaube, dass das öffentliche Voting ein Problem darstellt, weil eine Claudia Pechstein, die ja nun wie gesagt über, was weiß ich jetzt, 20 Jahre bekannt ist und eine Hofmeister, wie gesagt, Juniorenweltmeisterin, die ist noch nicht so bekannt, aber das wird eine ganz große, die ist ja schon groß, aber die wird noch bekannter werden, die haben einfach gar keine Chance in der Öffentlichkeit. Ich würde das öffentliche Voting beibehalten, aber geringer werten, ich weiß jetzt nicht, welche Quote Sinn macht, aber wenn also unter den eigenen Mannschaftsmitgliedern das Verständnis dafür ist, ja, ihr sollt uns ins Stadion einführen, das sollte höher bewertet werden.
Vielleicht hört uns jemand zu und dein Vorschlag wird irgendwann eine Revolutionierung. Wer weiß. Falls ihr jetzt denkt, wir haben ein wichtiges Thema aus der vergangenen Woche vergessen, dem ist nicht so. Lass uns das mal ansprechen, Gerd.
Das Thema der Woche.
Genau, ich weiß nicht, ob ihr schon ahnen könnt, worum es geht, aber es geht um Max Eberl, die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, das ist ein Thema, was wir in unserem Podcast einfach mal ausführlicher besprechen müssen, weil da geht es einfach darum, ja, so Sportfunktionäre, werden deren psychologischen Bedürfnisse überhaupt beachtet oder denken wir uns, ach, die machen das schon irgendwie oder unterschätzen wir auch, was die für eine Arbeit leisten? Gerd, lass uns mal mit dem Thema aufräumen. Was sagst du zu der ganzen Geschichte um Max Eberl?
Also es war ja insofern ein kleines Erdbeben, dass dort ein renommierter, offensichtlich gesettelter Manager zu einer Pressekonferenz einlädt, relativ überraschend einlädt und bei dieser Pressekonferenz auch für die Journalisten überraschend mitteilt, dass er mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Manager einstellt. Das war also auch für die Journalisten insofern unbekannt. Mit auf dem Podium saß der Präsident, der Geschäftsführer Rainer Bonhoff und eben Max Eberl. Und wir haben uns mal überlegt, wir nehmen mal so drei Statements heraus, um anhand derer mal ein bisschen Analyse zu machen. Ich finde gut, dass wir nicht sofort in der letzten Woche darüber gesprochen haben, sondern mit ein bisschen mehr Abstand und mit ein bisschen mehr Tiefgang. Und du hast als erstes Statement 1 von Max Eberl ausgesucht.
Genau, lass uns da mal reinhören.
Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß.
Ja, und ich finde, also bei dem Statement, Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Freude und viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mehr mein Spaß. Da, auch die Stimmlage, da hörst du schon, der Mann ist wirklich fertig und geschafft. Was ich generell, als die Thematik aufkam, interessant fand, dass sofort viele gesagt haben, ach, der beendet das jetzt, macht kurz Pause und dann geht er zu einem anderen Verein. Weil viele denken gar nicht darüber nach, dass da ein Mensch hintersteht. Und er hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, ich habe vor 23 Jahren den Job angetreten, samstags mein Büro, die meisten Menschen arbeiten samstags erstmal gar nicht, da ist schon der erste Unterschied. Und seitdem von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, wahrscheinlich auch auf der Couch abends noch per Handy erreichbar, von montags bis sonntags, 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat und 12 Monate im Jahr, also rund um die Uhr. Und ja, da siehst du einfach, dass das über 23 Jahre einfach zu viel ist.
Bei Max Eberl merkt man, dass die Emotionen ganz stark sind. Also er liebt wirklich seine Tätigkeit. Das können nicht viele Arbeitnehmer sagen, leider. Aber er tut es eben. Und er hat ja mit teilweise Tränen erstickter Stimme diese Pressekonferenz geführt und hatte schon natürlich auch Tränen in den Augen gehabt. Und ein anderer Satz war, ich muss hier raus. Damit war natürlich jetzt nicht das Thema Dschungelcamp genannt, sondern ich muss hier raus, weil er gemerkt hat, noch 1-2 Wochen weiter oder irgendwie noch ein bisschen weiter und ich bin unheilbar krank. Er hat ja schon versucht, über den Jahreswechsel hier rauszukommen. Seine Lebenspartnerin, die ja auch dort bei den Fohlen aktiv war, hat ja schon vorzeitig gekündigt, also im letzten Jahr gekündigt. Das war vielleicht schon ein erstes Anzeichen dafür, dass man sich nicht mehr so wohl gefühlt hat. Und allein dieser Satz, ich will hier raus, zeigt einfach, dass offensichtlich die Rahmenbedingungen, das Korsett so stark ist, dass man gar keine Freiräume mehr hat als Manager. Ne? Die Verpflichtung, das. Was ich übrigens analytisch ganz interessant finde, ist, Max Eberl hat sehr häufig über ich gesprochen. Ich habe das gemacht, ich habe das verantwortet, ich. Kann man kritisch betrachten, aber es ist nun mal eine Pressekonferenz von ihm gewesen. Anders hat sich der Präsident verhalten.
Ja, super sympathisch, wenn ich meine.
Ironisch sagen willst.
Definitiv. Hören wir mal rein.
Wir haben das respektiert, nicht akzeptiert, respektiert.
Ja, also ich habe mir die ganze Pressekonferenz angeguckt und habe nur, also ich kannte ihn vorher nicht, muss ich zugeben. Da habe ich mir gedacht, was ist das? Also absolut nicht nachvollziehbar, wie er sich da verhalten hat und absolut nicht dem, was Max Eberl verdient hat.
Also Königs, immerhin 80-jährig, soll nichts gegen dieses Alter sein, aber war ja in den Gesprächen am Vortag nicht eingebunden. Der ist praktisch informiert worden nach dem Motto, morgen ist Pressekonferenz. Und möglicherweise fehlt ihm da ein paar Informationen. Aber allein die Überlegung, ne, wir haben das respektiert, aber nicht akzeptiert. Nach dem Motto, Mund abwischen, morgen geht's weiter. Ich stelle Ihnen demnächst den neuen Manager vor und Max, geh in die Wüste. Eigentlich unverzeihlich. Ja, im Grunde handelt es sich um zwei Pressekonferenzen. Eine ist eine persönliche Pressekonferenz und das andere ist eine Pressekonferenz des Vereins. Und am Ende sagt man, der Verein gewinnt immer. Es kommen und gehen Trainer, es kommen und gehen Spieler, es kommen und gehen Funktionäre, aber der Verein bleibt. Und da, glaube ich, klebt einfach Königs zu sehr an seinem Posten und hat bestimmt nicht die Stimme der Fans wieder gespielt.
Nee, also ich habe mir auch mal auf Social Media durchgelesen, die alle so, danke Max für die tollen Jahre und danke für deine Arbeit. Und der Königs, da hast du einfach gemerkt, ich weiß nicht, ob er so nur so getan hat oder ob er wirklich halt diese alte Schule in sich hat, sehr wahrscheinlich. Aber er konnte nicht nachvollziehen, wie Max Eberl diese Entscheidung treffen konnte. Der Verein steht über allem, du musst dich da hinten anstellen, du musst weiterhin malochen. 24/7, 365 Tage im Jahr. Und ich hatte das Gefühl, dass er es überhaupt nicht nachvollziehen konnte und Max Eberl auch gerne dieses Gefühl geben wollte. Warum machst du das? Also kann ich nicht nachvollziehen.
Ein anderes Zitat war gewesen, wir haben versucht, ihn zu überreden. Ja, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Wenn ich dich überrede, mach den Podcast hier weiter und du willst aber nicht, ist das doch nicht gelöst. Wenn jemand in sich spürt, ich kann das so nicht mehr, ich will das anders haben und es passiert nicht, dann hilft ein Überreden nicht. Und man muss ja auch bedenken, dass diese Pressekonferenz gemacht wurde, ohne irgendwelche vertraglichen Regelungen. Also wer kriegt welches Geld, wo muss was noch gemacht werden. Eberl war fertig oder ist fertig. Und deshalb bin ich eigentlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir schon bei uns im Bachelorstudiengang das Modul Sportpsychologie haben. Denn nicht nur die mentale Stärke der Sportler ist wichtig, um hier Leistung zu bringen, gerade jetzt bei Olympia, wo wir russisch Roulette spielen mit den Kontrolleuren der Chinesen, sondern auch die Manager brauchen ein mentales Rüstzeug, mit dem sie wirklich ihren Job machen können. Denn Fußball lebt wirklich vom Moment, Tor in der 90. Minute oder eben nicht. Das sind so harte Entscheidungen, da braucht man psychologische Hilfe.
Definitiv. Anders als der Präsident Königs war sein Partner, Max Eberts Partner, der andere Geschäftsführer Schippers. Hören wir da mal rein, was er gesagt hat.
Das ist immer noch ein Sport, der schönste Sport der Welt. Es ist immer noch Beruf, ja, aber es darf nicht die Gesundheit tangieren.
Ja, erstmal aus meiner persönlichen Sicht hat er natürlich recht, der schönste Sport der Welt. Aber dass es die Gesundheit nicht tangieren darf, also das ist endlich mal ein Statement, was ich super sympathisch fand. Das hat man ihm auch angemerkt. Er konnte absolut nachvollziehen, wahrscheinlich weil er auch so viel arbeitet oder nicht so viel, aber wahrscheinlich auch wirklich weiß, Max Eberl, der haut alles raus, der gibt immer mehr als 100%, ist immer erreichbar, gibt alles für den Verein und ich kann nachvollziehen, warum er am Ende ist nach 23 Jahren.
Ich fand auch interessant, dass Schippers gesagt hat, wir hatten eine freundschaftliche Beziehung, wir waren keine Freunde, Best Buddies, wir haben einfach professionell, freundschaftlich unsere Tätigkeiten gemacht und diese Wegbegleitung bei Mönchengladbach, die hat Schippers wertgeschätzt. Übrigens der Einzige in der ganzen Pressekonferenz, wir hatten gerade das Thema Königs, er hat in seinem Statement, auch Rainer Bonhoff, nicht ein einziges Mal die 5 Buchstaben Danke gesagt, nicht ein einziges Mal sich bedankt für das, was Max Eberl gemacht hat. Bei Schippers war das anders, das war persönlich leider schon ziemlich weit hinten in der Pressekonferenz. Man muss aber auch vielleicht noch in die Waagschale werfen, dass die Journalisten für eine kleine Sekunde auch irgendwie beeindruckt waren, aber sofort ging es weiter. Ne? Transferwechsel, wer kommt, wer geht. Also auch die Journalisten haben meines Erachtens hier eine Chance verpasst und sind sofort zum Tagesgeschäft übergegangen.
Ja, da hatte ich manchmal, ich weiß nicht, wie authentisch es war. Der ein oder andere Journalist hat schon gesagt, ja Max, erstmal alles gut und danke für die Arbeit. Und los geht's, blablabla. Also das war schon, gebe ich dir recht, war schon schwierig. Was ich generell noch interessant fand, Max Eberl oder was das widerspiegelt, wieso er tatsächlich so überarbeitet war. Er hatte, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ungefähr ein Jahr, irgendwann auch nach der Wintertransferperiode, glaube ich, hat er gesagt, so, ich mache jetzt mal 4 Wochen komplett Pause, muss hier mal kurz, also hat er auch gesagt, ich muss hier mal kurz raus, weil ich seit 22 Jahren durchgearbeitet habe. Ja, aus den 4 Wochen wurden dann 2 Wochen, weil irgendein Spieler, ich glaube Thuram oder Embolo war es, eine Party gefeiert haben zu Corona-Zeiten. Da musste er sich dann wieder drum kümmern und hat seinen Urlaub abgesagt. Man muss sich um so viel kümmern, weil teilweise, ich will jetzt keine Spieler, ich will es nicht pauschalisiert angreifen oder so, aber weil irgendwelche Mitarbeiter des Vereins halt teilweise Mist bauen. Und da musst du die Karre aus dem Dreck ziehen und bist für alles verantwortlich. Und das zeigt halt auch, er wollte 4 Wochen raus, es waren nur 2 Wochen. Wahrscheinlich hat er während der 2 Wochen auch wieder mega viel telefoniert und sich trotzdem um den Verein gekümmert. Siehst du einfach, wenn du raus willst, dann geht's nur ganz oder gar nicht. Finde ich schon eine harte Nummer. Anderes Beispiel, auch aus dieser, also jetzt nicht direkt auf Max Eberl bezogen, sondern der Sportdirektor von Schalke, der weiß ich, dass er mal gesagt hat, letztens habe ich ein Interview gehört, er sagte, also Ruven Schröder, er sagte, nach jeder Transferperiode lässt er sich eigentlich 3-4 Tage für die Familie Zeit. Und das hat er jetzt nach dieser Winterpause auch vergessen. Hat er wegen einem Interview, ja, du hast doch gesagt, normalerweise machst du dann nach einer Transferperiode erstmal 3-4 Tage Pause und kümmerst dich um die Familie, weil so viel los war. Da hat er gesagt, ja, irgendwie habe ich diesen Punkt jetzt diesmal verpasst. Dann habe ich nur gedacht, okay, man muss tatsächlich dauerhaft arbeiten in diesem Job und man muss doch damit klarkommen. Ja, krasses Thema. An dieser Stelle können wir uns, glaube ich, auch nur bei Max Eberl bedanken und unseren Respekt zollen.
Ja.
Und ich würde sagen, wir kennen es. Auch zu diesem Thema habe ich natürlich ein paar Fragen.
3 Fragen an Gerhard.
Genau, und die stellen wir jetzt mal ein bisschen allgemeiner. Und zwar, erste Frage an dich. Glaubst du, dass die Gesellschaft den Druck und die Arbeit, die ein Sportfunktionär auf sich nehmen muss, dass das unterschätzt wird?
Es ist ja kein Problem des Sports, sondern es ist ein Problem des Managements. Also es gibt ja auch in Unternehmen, in der klassischen Wirtschaft oder generell bei Entscheidungsträgern in anderen Bereichen, sei es Musik, Religion, Wissenschaft, überall gibt es diesen sogenannten Druck. Die Frage ist aber, wo kommt der Druck her? Mache ich mir selber den Druck? Kommt der Druck von draußen? Ist es ein Erwartungsdruck, den ich erfüllen kann oder nicht erfüllen kann? Insgesamt glaube ich schon, dass die Gesellschaft in Summe diesen Druck unterschätzt, weil es müssen so unendlich viele Entscheidungen getroffen werden. Am Tag, in der Woche, du hast 24/7 angesprochen. Das ist eigentlich menschlich nicht zu packen. Vor allen Dingen, wenn du dann sozusagen gefragt wirst, was du vor 3 Wochen morgens um 9 oder irgendwie gemacht hast, da kannst du dich ja gar nicht mehr dran erinnern und wirst dafür aufgehängt, sage ich mal. Das ist aber unsere Gesellschaft, die eben leistungsorientiert ist und für die im Sinne jetzt der Wissenschaft binäre Code im Sport, da geht nur Sieg oder Niederlage. Und da müssen wir echt hinterfragen, ob das Sinn macht für den Sport und für die Funktionäre.
Du hast gerade schon einmal unser Modul Sportpsychologie, glaube ich, angesprochen im Bachelorgang. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, um dementsprechend vorzubeugen oder welche Möglichkeiten haben wir sonst?
Genau. Max Eberl ist ja auch ein IST-Student, der bei uns Sportmanagement studiert hat, um eben auch zu wissen, wie man sich verhält. Das ist aber schon ein paar Tage her. Heutzutage sind unsere Module noch zeitgemäßer angepasst. Und ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass wenn man vor einigen Jahren gesagt hat, ich bin beim Psychologen, da hat man was ist das für ein Idiot? Also Psychologe, da geht ja keiner hin, der muss ja krank sein. Nee, heute brauchst du einen, dann nennst du ihn halt Mentalcoach. Klingt ein bisschen besser, ist vielleicht auch vom Wording her besser. Aber du kannst vieles nicht aus der Binnensicht beurteilen. Du brauchst jemanden, der von draußen drauf guckt. Und deshalb ist sozusagen die psychologische Betreuung von Spielern, aber auch von Funktionären und Trainern eine wirkliche Chance, präventiv sich auf etwas vorzubereiten, aber auch während der Tätigkeit. Wir kennen ja auch den Begriff der Supervision in der generellen Wirtschaft oder im Leben.
Und die letzte Frage, auch eine super wichtige Frage meiner Meinung nach. Wie kann man denn die Menschen, also die Gesellschaft generell darauf aufmerksam machen, dass hinter all diesem Geschäft und dass hinter dem Geschäft auch nur Menschen stehen?
Tja, wenn ich die Antwort wüsste, wie kann man Menschen darauf aufmerksam machen? Also es geht eigentlich nur immer wieder über das Thema Medien, Öffentlichkeit. Ich befürchte aber, dass die Medien da kein Interesse haben, darüber zu berichten, weil es klingt so ein bisschen nach Loser und Verlierer und Nichtskönner, wenn man da seine Schwäche offenbart. Das ist ganz anders in Amerika. Da kannst du 4-mal eine Insolvenz hingelegt haben oder irgendwie mal im Gefängnis gewesen sein und hast dich trotzdem nach oben gearbeitet. Ich glaube, es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Vielleicht ist es hilfreich, die Menschen mal in die Situation hineinzuversetzen. Was würdest du denn tun, um einfach mal so in den Perspektivwechsel festzustellen, ist doch nicht so leicht, wie ich mir das gedacht habe, aus meiner Perspektive, aus dem Sofa heraus.
Ja, gut. Ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, vor allem mit den Medien, die pushen das Ganze ja meistens noch in die negative Richtung und bauen den Druck da auch auf. Ja, super spannende Folge, super spannendes Thema. Wird uns mit Sicherheit noch länger beschäftigen. Generell das Thema, Max Eberl natürlich auch, aber generell das Thema Psychologie im Sport immer wieder spannend. Gut, wir hoffen auch, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ihr habt mit Sicherheit auch eine Meinung, die könnt ihr uns gerne schreiben, weiterhin an sport@ist.de. Und dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Woche auch wieder dabei seid, dann mit einem anderen Thema. Macht's gut.
Bleibt gesund.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.